Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Buchzeichen.
Präsentiert von buch.ch, Ihrer Schweizer Online-Buchhandlung.
Einen wunderschönen Nachmittag allerseits mit DRS 1 wünscht Ihnen der Mike Lamar. Ja, immer am Freitagnachmittag stellen wir Ihnen Bücher vor, die sich lohnen zum Lesen. Und das gilt definitiv für das Buch, das jetzt vor mir liegt. Kritiker schwärmen schon. «Mittelreich» vom Josef Bierbichler sei eines der originellsten Debütromanen von allen Zeiten. Das Besondere ist nicht zuletzt, dass der Debütant doch schon ein gestandener Herr ist. Hans-Uli Probst, Literaturredakteur bei Schweizer Radio DRS. Ich könnte mir vorstellen, der Name Josef Bierbichler kommt den einen Hörerinnen und Hörer ein bisschen bekannt vor, obwohl das sein erstes Buch ist. Wer ist der Mann?
Der Josef Bierbichler ist 63. Er ist einer der eigenwilligsten und besten Schauspieler aus Deutschland. Ein knorriger Theater- und Filmschauspieler. Mehrmals Schauspieler vom Jahr gewesen. Er hat auch den Deutschen Filmpreis gewonnen. Unvergesslich, glaube ich, für jeden, den er einmal gesehen hat. Zum Beispiel haben wir in Zürich können sehen als Kasimir im Christoph Marthaler, seiner Inszenierung von Kasimir und Caroline vom Ödön von Horvath. Er hat aber auch eben im Film das letzte Jahr berühmt, das Weiße Band von Michael Haneke gespielt.
Ganz eindrücklicher Film da.
Ja, und auch eben eine ganz eindrückliche, unverwechselbare Figur. Er kommt von einem Bauern- und Gasthof am Starnberger See und nur unwesentlich verfremdet ist so ein Gast- und Bauernhof auch der Schauplatz von seinem Buch.
Heisst das also, dass der Josef Bierbichler einen autobiografischen Roman geschrieben hat?
Nein, der autobiografische Erfahrungshintergrund ist ganz klar und viel ist auch wahrscheinlich direkt aus dem Leben gegriffen, aber daneben ist ganz viel auch verfremdet, und auch ins Surreale oder in einen magischen Realismus verfremdet und sehr kunstvoll gestaltet.
Um was geht es jetzt in diesem Roman?
Es ist ein Familienroman über drei Generationen, also quasi Buddenbrooks in Bayern. Und es ist ein zeitgeschichtliches Panorama. Es spielt zwischen 1914 und 1984, also vom Ersten Weltkrieg bis dann kurz vor der Wende, mit allen historischen Themen und ihren ja, schweren Versehrungen auch von Land und Leuten. Also Erster Weltkrieg, Nazi-Aufstieg, Zweiter Weltkrieg, dann die Flüchtlinge aus dem Osten, die aufs Land verteilt werden, die Besatzung der Amerikaner, dass Bayern von der CSU dominiert, dann aber auch eben der Alltagsaufkommen vom Tourismus am Starnberger See, die Technisierung von der Landwirtschaft, der erste Traktor, der erste Plattenspieler oder wirklich ganz witzige Szene, wie jemand ein Fernseher auslädt zum allerersten Mal 1958 und dann schauen alle die Amtseinsetzung von Papst Johannes der 23. Aber daneben gibt es dann auch die Naturgewalt, es geht um das Verhältnis von Kunst und Natur, von Katholizismus und Bigotterie. Es gibt einige Dramen auch innerhalb von dieser Familie. Es ist wirklich der Bauern- und Dorfgasthof als Meldbühne.
70 Jahre werden da umfasst in diesem Buch. Wie ist das Ganze geschrieben?
Das ist eben das Verrückte. Der Josef Bierbichler, der wirklich eine Urwurzel ist, hat auch so einen Spruch. Also er ist enorm spruchmächtig. Es ist ein Spruch manchmal von archaischer Wucht, aber dann auch wieder urkomisch manchmal. Schreibt er fast in Vers, im Blankvers oder Hexameter. Es ist bitterbös, polemisch, dann wieder anrührend, wirklich ungebärdig, unglättet, umwerfend, grauslich und witziges Panoptikum. Und vielleicht hören wir jetzt mal in ein Beispiel rein. Dazu muss man sagen, der Josef Bierbichler hat eben das ganze Buch eingelesen, 12 Stunden lang auf 10 CD. Und wie gerade jetzt rausgekommen ist, ist das Hörbuch vom Jahr, nach Meinung von einer kritischen Jury aus Deutschland. Also wirklich, man hört eben auch, dass er das kann. Jetzt hören wir diese Stelle und da geht es darum, wir sind nach dem Ersten Weltkrieg, also in der zweiten Generation, der junge Pankraz, er ist der Zweitgeborene, hat eine schöne Stimme, das fällt auf in diesem bildungsarmen Umfeld und in diesem Gasthof hat es auch eine nicht mehr ganz taufrische ehemalige Kammersängerin und sie hat ihn ermuntert, doch einmal vorzusingen bei ihr. Nach etwa einem halben Jahr fasst er sich dann wirklich ein Herz und geht an. Hören wir das.
Eines Tages im Herbst, als das Haus wieder leer war und der graue November wie das Totenland auf ihn wirkte und sich eine graue Öde in seiner Brust ausbreitete und graue Gedanken durch seinen Kopf krochen, klopfte er bei der ehemaligen Kammersängerin an. »Ah, da sind Sie ja doch noch«, ruft sie, als sie die Tür öffnet, »und ich habe schon gedacht, ich hätte Sie beleidigt an Ostern, als ich Sie einen Bazisten genannt habe.« Aber so schnell lässt sich so ein kräftiger Bursche wie Sie einer sind nicht unterkriegen, was? Und schließt damit die Tür hinter ihm wieder zu. Ich habe ihnen im Sommer ein paar Mal von der Bank oben am Kalvarienberg aus zugeguckt, wie sie mit nackten Oberkörper diese schweren Heuhaufen auf den Wagen gestemmt haben. Donnerwetter, so eine Kraft, wie sie haben. Sie haben ja wunderbare Muskeln. Da knickt man natürlich nicht so schnell ein. Kommen Sie, setzen Sie sich da auf den Stuhl. Ich mache uns erst mal einen kräftigen Kaffee. Bier haben Sie ja zu Hause genug. Brav setzt er sich auf den angebotenen Stuhl der Pankraz und wartet neugierig drauf, wie es jetzt weitergehen wird. Nach ein paar Minuten kommt die Kammersängerin zurück. Ein Tablett trägt sie in den Händen, die Kaffeeutensilien drauf, samt einem Sandkuchen. Dann trinken sie den Kaffee und essen Kuchen, und er schaut auf ihre vollen und schön geschwungenen Lippen, während sie redet, und sieht dabei aber auch die Falten, die sich überall schon gleichmäßig auf der Gesichtshaut verteilt haben, lauter kleine Falten in großen Mengen, und die machen das Gesicht halt schon ein wenig alt, denkt er. Und so wie im Gesicht wird's dann wohl überall ausschauen, denkt er. Und die Kammersängerin erzählt ihm von ihrer Karriere und vom Glanz, der um sie herum war. Große Städtenamen nennt sie, Paris und Mailand, London und sogar New York kommt vor. Und bald hat der Pankraz die Gedanken an ihren faltigen Körper vergessen und stellt sich jetzt die Welt vor, die sie ihnen wachruft mit ihrer Beschreibung von der eigenen glanzvollen Vergangenheit und von der Begabung, die vielleicht in ihm schlummert und auf die sie jetzt zu reden kommt. »Und deshalb sind Sie ja da«, sagt die Kraus, »und nicht, weil Sie ein Mann sind und ich eine Frau bin, denn dafür stehen wir leider altersmäßig ein wenig zu weit voneinander entfernt. Also lassen Sie uns singen«, sagt sie, »und im Gesang das Begehren, das Unmögliche, vergessen.« Dem Pankraz steht das Blut bis unter die Haarwurzeln, wie er sie so reden hört, und er ist froh, wie sie ans Klavier geht und es öffnet, und der Moment da ist, vor dem er sich zuvor noch am meisten gefürchtet hat, das Vorsingen müssen. Die Kammersängerin sieht, dass seine Hände schön geformt sind, wie er sie jetzt auf die Abdeckung des Klaviers legt. »Sie sind mir das reinste Rätsel«, sagt die Kammersängerin. »Da machen Sie die schwerste Arbeit, die man sich überhaupt vorstellen kann, und dann haben Sie so wunderschöne Hände. Zeigen Sie mal her.« Und nimmt die eine von seinen Händen in die ihre und hält sie fest und schaut sie an. »So schaut der Metzger das Kalb an, das er holen kommt zum Schlachten«, denkt er, »schaut so, um den Preis abzuschätzen. So sau unwohl gefühlt hat er sich schon lang nicht mehr, eigentlich noch nie.« Denn jetzt dreht sie seine Hand in ihrer auch noch hin und her und hebt sie an, um das Gewicht zu fühlen, leert sie ihn. Schwer wie die Pranke eines Löwen, urteilt sie und schaut ihn so leicht schräg von unten an, die Kraus, und schaut dabei so leicht aus, diese Pranke, wie die zügelhaltende Hand des Wagenlenkers in Delphi, sagt die Kraus. Der Pankraz versteht nur Bahnhof. Wenn er den Schwindel, der jetzt in ihm aufkommt, jetzt, in dem Moment, wenn er den nicht gleich in den Griff kriegt, dann fällt er ihr genau in die Arme, denkt er, verflucht nochmal. Diesen Schwindel hat er sonst nur, wenn er am Abend ein bisschen mehr getrunken hat und nachts aufwacht vom Harndrang und schnell hochkommt vom Bett und sich in den Ausguss vor der Tür im Hausgang draußen entleert. Da ist er auch schon einmal ohnmächtig zusammengefallen dabei. Aber im Moment des Aufpralls auf dem Fichtenholzboden ist er wieder aufgewacht. Da hat er mit seinem Bruder noch ein Schlafzimmer geteilt, damals, so dass der aufgewacht war vom dumpfen Schlag, den der Aufprall verursacht hat, und als er ihn so hilflos auf dem Boden hocken sah, nur sagte, in dieser Haltung schiffen im abendländischen Kulturkreis eigentlich nur die Frauen.
Das als ein erster Ausschnitt aus Mittelreich vom Autor und Schauspieler Josef Bierbichler, persönlich gelesen da im DRS1 Buchzeichen. Haben Sie da den Pankraz, der Junge, der vom faltigen Gesicht von der Kammersängerin auf ihren Körper schliesst und Angst hat quasi vor dem Schlachten. Hans-Uli Probst, ist das eine typische Szene für das Buch?
Ich glaube schon, weil eben die Spannungen, also zwischen Stadt und Land, zwischen Natur und Kultur, sehr gut zum Ausdruck kommen. Es ist wirklich eine deftige Szene. Es schafft mit Humor, aber auch natürlich doch mit den echten Ängsten und Gefühlen und Emotionen. Also es knistert ja da erotisch und natürlich ist die alte Frau unglücklich. Also er macht sich zwar ein bisschen lustig über die Figuren, aber nimmt sie doch ernst. Und insofern ist es typisch, weil es dann auch mit der Zeitgeschichte ganz unerbittlich umgeht, dass er eben die Nazi in den Blick nimmt und auch wie man mit den Knechten umgeht, mit dem Vieh und so weiter. Aus dieser Sängerkarriere wird dann übrigens nichts. Es nicht, weil es an Talent würde fehlen. die Kammersängerin macht ihm die schönsten Hoffnungen, aber der Bruder, der eigentlich als Hoferbe aus der See ist, der Älter, kommt mit einem Kopfschuss und einer entsprechenden Verletzung aus dem Schützengraben zurück und so muss der Pankratz den Hof übernehmen. Er macht das eigentlich eben nicht so begeistert, heiratet aber eine tüchtige Bauerntochter, die früher die Mutter verloren hat. Die wiederum wird aber kujoniert von den beiden Schwestern von Pankratz, die ledig bleiben, die Brief, Duben und Hertha. Und so geht dann die Geschichte weiter, eben in die Nazi-Zeit, wo sie zwar moderat, aber doch natürlich mitmachen, wo Zwangsarbeiter beschäftigt werden, wo der Pankratz nochmal in den Krieg muss. Er wird auch verletzt, aber ohne Spotfolge. Jetzt sind wir im Jahr 45 und doch kommt jetzt eine zweite Stelle, die wieder mit dieser Spannung spielt. Und zwar, es geht definitiv bergab mit dem Hitler. Die Amerikaner stehen vor der Tür in Bayern. Hören wir, wie der Josef Bierbichler aus seinem Roman liest.
Die Tage vergingen. Die Tatsache des Rückzugs der heimischen Soldaten von allen Fronten wurde regierungsamtlich umfassend geleugnet. In immer durchschaubareren Propagandagewittern, die über die Volksempfänger auf die Menschen niedergingen, und nach und nach sank deren Kriegsmoral immer tiefer, bis hinab zu einer aufkeimenden Ahnung von der Sinnlosigkeit und dem möglichen Unrecht des Krieges. Vielleicht war doch alles ein Fehler. Vielleicht hätte man weniger auf die Fanatiker hören sollen. Als die Nachricht kam, dass ein feindliches militärisches Vorauskommando von Seestadt her auf das Dorf vorrückte, holte die Brieftaube ein weißes Laken aus dem großen Wäscheschrank, band es fest an einen Besenstiel und machte sich auf den Weg Richtung Seefeld. Mit weit ausgestreckten Armen trug sie die selbstgemachte Parlamentärsfahne vor sich her, während sie laut ein Vaterunser nach dem anderen betete und ihr Herz von der Brust aus immer tiefer hinunter nah an den Rocksaum heranrutschte. Direkt über ihrem Kopf flatterte laut das leinene Betttuch im warmen Föhnwind, der an diesem Apriltag den tagelangen Nieselregen weggeblasen hatte, als sei es ein gutes Omen, und das flatternde Schnalzen der Parlamentärsfahne fand bald den Gleichklang mit ihrem flatternden Herzen. So schritt sie dahin und dachte auf einmal an die heilige Jungfrau von Orléans. Sollte sie doch zu höherem berufen sein, und der Moment jetzt gekommen, sich vor den Augen des Dorfes auf die Waagschale einer Ortsheiligen zu stellen, wenn nicht gar auf den Opfertisch einer Landesretterin zu werfen? Mit diesen Gedanken an ein vielleicht vorbestimmtes Märtyrertum stiegen Tränen der Rührung in ihr auf und trübten ihre Augen. Alles lag verschwommen vor ihr und ihr war, als bewege sie sich durch tiefes Wasser auf ein überirdisches Ziel zu. Mit jedem Schritt schob sie sich weiter, so wie man sich im Sommer beim Baden, wenn man die tiefen Stellen des Sees schon schwimmend hinter sich gebracht hat, wieder Richtung Ufer schiebt, nicht mehr schwimmend, aber kraftvoll und federnd schreitend, mit hochgehobenen, leicht angewinkelten Armen, Schritt für Schritt die Taube. Und stand plötzlich vor einer grünlich verdreckten Uniform. Zwei müde Augen starrten sie an, und um diese Augen herum war alles schwarz, ein vollkommen schwarzes Gesicht. So etwas hatte sie noch nicht gesehen. Beschwörend, als sei es ein großes Kreuz, hielt sie den Besenstiel mit dem Leintuch krampfhaft vor die Erscheinung, und die Angst zog durch ihren ganzen Körper, und immer nachgiebiger wurden ihre Knie. »What's the matter?« sagte eine tiefe Bassstimme, die aus diesem dicken, fetten, schwarzen Gesicht kam. Und immer noch müder schauten die Augen über der Stimme. Und als sie diese Stimme hörte, so nah an ihren Ohren, wurde das schwarze Gesicht vor ihren Augen noch schwärzer und schwärzer. Und aus der Schwärze kam eine Nacht. Und die Nacht wurde zu einem schwarzen, tiefen Loch, und das Loch drohte sie hinunterzuziehen in die Tiefe. Doch kurz vor der Ohnmacht sah die Brieftaube von tief unten aus dem Loch das Gesicht der Schwester Oberin vom Kloster Poing heraufschauen, deren immer müde Augen und ihr ausgesprochen dickes und fettes Gesicht und das Schwarze darin, diesen breiten, flaumigen Bart direkt unter der Nase wie ein Streifen Dreck, oberhalb der Lippen und ihre Bassstimme so tief, dass alle immer glaubten, sie sei ein Mann.
die Jungfrau von Orléans in Bayern und der erste Neger, ich sage das jetzt extra so, auch dort, die Szene redet für sich selber. Der Glou ist noch dabei, der Schluss jetzt, wo sie sich plötzlich erinnert an die Schulzeit in einem Kloster mit der Oberin, die schwarz war, das war gleichzeitig die Englischlehrerin. Und jetzt, in der folgenden Szene, dann kratzt sie das alte Englisch führen und beschwört den Sergeant, er soll das Dorf verschonen. Die Nazis sind alle schon gegangen und wir können doch zusammen einen Gottesdienst machen. Und tatsächlich baumelt auf ihm seiner Brust ein Kreuz. Also, das, auch da bringt er die Gegensätze einfach grossartig zusammen, denkt mir, das haben wir jetzt gehört.
Der Josef Bierbichler, Schauspieler und Autor aus Bayern, also mit seinem Roman «Mittelreich», den er selber liest, in seinem preisgekrönten Hörbuch, hören Sie da auf der Seite im Buchzeichen. Man merkt es, Hans-Uri Probst, Sie sind schwer beeindruckt. Ab dem Berg, was hat Ihnen am allermeisten Eindruck gemacht?
Ich glaube, es ist schon durch den ganz eigenwilligen, eigensinnigen Umgang mit der Sprache. Wir haben das jetzt auch im Vorlesen gehört, also das ist kraftvoll, das ist urchig und gleichzeitig ganz genau geschafft, eben auf die Pointe hin, auf die Gegensätze, auf den Spannungsaufbau von dem, was sich dann entladet, im Witz, in der Komik oder in der Berührung. Es ist alles drin. Und dann auch, ich meine, eben, ich habe gesagt, Buddenbrooks, das ist natürlich immer ein grosses Wort, aber was er alles in 400 Seiten an Panorama über die, von den 70er Jahren, 1914 bis 84, anbringt, das ist schon ganz toll, eben auch kulturgeschichtlich, zivilgeschichtlicher, lässt aber eben auch die Kritik am politischen Verhalten nicht aus. Der notlose Übergang vom Dritten Reich in die Adenauer Bundesrepublik, die CSU, die dort geherrscht hat, nennt er nur die Sozialchristen, weil die sind dann schon tüchtig beim Verdienen wieder dabei, auch die Korruption beim Ausbeuten vom Seeufer, oder, wo eigentlich früher nur eine Magerwiese war, und dann wird das eben von den Städten noch in Beschlag genommen. Eben auch unter Missachtung von den Gesetzen und so weiter. Es hat einfach ganz viele grandiose Episoden. Es gibt einmal einen Wahnsinns-Eissturm im Februar, wo das ganze Dach abdeckt wird und der Pankratz geht auf den Ufersteig und singt eine Wagner-Arie dem entgegen. Er hat dann immer weiter gesungen.
Ja,
das sind ganz verrückte Sachen. Aber es gibt auch wahnsinnig witzige Sauschlachten durch einen Störmetz oder so. Man liest das gebannt, obwohl es mehr Mosaik als eine vollständig verzählte Geschichte ist. Es gibt immer wieder Sprünge, aber es sind ganz unvergessliche Szenen. Es ist eben wirklich ein Anschreiben auch gegen das Vergessen, gegen das Beschönigen.
Kann man das illustrieren, das Anschreiben gegen das Vergessen?
Ja, das mache ich gerne mit einer Szene, wo wir dann doch einen Teil daraus hören. Wir sind jetzt hier in der Nachkriegszeit, 1954, schön eingerichtet im Verdrängen und Vergessen. Die Hoffamilie ist erweitert um einen Haufen Flüchtlinge aus Schlesien zum Teil, aus dem Sudetenland. Und ein, der Karl Dutschek, ein jüdischer Flüchtling, der sagt normalerweise nicht viel. Und irgendwann macht der halbwüchsige Verwandte vom Seewirt, wo natürlich die Autorität ist, jetzt dort macht er einen blöden SS und Judenwitz, und plötzlich fängt der Dutschek an zu reden, stellt ihn und fragt ihn, ob er eigentlich wüsste, von was er rede. Der See wird interveniert, vermittelnd und auch vernebelnd. Und dann geht es ums Thema eben Geschichte und was bedeutet Vergangenheit, wie geht man mit daran um.
Vielleicht haben Sie ja Schlimmeres erlebt als alle anderen hier am Tisch. Doch, glaube ich, gibt es keinen hier, der nicht von dieser fürchterlichen Zeit, die aber auch schon wieder lang vergangen ist, auf irgendeine Art und Weise gezeichnet worden wäre. Und das stimmt schon, in den Lagern sind sehr, wie soll ich sagen, unschöne Sachen vorgefallen. Doch hat man das ja alles erst hernach erfahren. Und jetzt geht es ja den Leuten auch schon wieder besser. Also sollten wir das doch allmählich alles bald vergessen und nach vorne schauen, oder? Aber Sie können nicht wissen, wo ist vorne, wenn Sie nicht wissen, wo war hinten, sagt der Dutschek. Da, wo ich hingehe, ist vorne. Aber wo Sie kommen her, ist hinten. Aber da war ich ja schon. Da kann ich es doch hinten lassen. Aber bevor Sie waren hinten, war hinten vorne. Stimmt, und da bin ich zwar hingegangen, aber dann bin ich auch weitergegangen. Nein, Sie sind getrieben worden weiter. Von wem? Von den Feinden, von Ihnen. Aber das sind jetzt die Freunde. Eben. Sie brauchen Freunde, die passen auf, dass Sie nicht wieder gehen nach hinten. Nehmen Sie sich gefälligst zusammen, mault der Seewirt da den renitenten Tschechen an. Wenn irgendwem ein Unrecht geschehen ist, dann ist das wieder gut gemacht worden. Das kann man jetzt in jeder Zeitung lesen. Wir müssen uns nichts Unverschämtes mehr gefallen lassen. Nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Etwas erregt steht er auf und setzt sich gleich wieder hin. Auch die anderen nicken murmelnd zu des Seewirts klarer Sprache und zeigen damit an, dass der Teppich, der das unter ihn gekehrte bisher deckte, noch immer tadellos den Heimatboden ziert.
Ja, tönt tatsächlich, als möchte man da etwas unter den Teppich kehren, als wäre es wirklich nötig, dass man dagegen das Vergessen anschreiben tut.
Ja, meine, also ich finde das grossartig, wie er da über Geschichte in einem ganz einfachen Spruch redet, also wie Geschichte am Wirtshaus oder Dorfbuhrtisch verhandelt wird. Und nach dieser Szene, die dann ein bisschen weitergeht und ja eben eigentlich fast komisch ist, und, aber das Lachen bleibt dann ein bisschen im Hals stecken, kommt eins von der erschütterndsten Momente, der Flüchtling, nämlich der Tutschek, erzählt, wie er im Krieg sich mit 20 anderen Juden der eigenen Familie versteckt hat in einem Zwischenboden, wo die SS gekommen ist, und dann, wo die hat einfach hysterisch werden, sie erstickt hat. Wie also Frau und Kind ums Leben gekommen ist. Er hat es gerade überlebt, ist dann eben nach Bayern gekommen und auf den Hof. Und nachdem er das alles erzählt hat, hängt er sich auf. Also solche erschütternde Szenen folgen dann auch, nachdem es im Moment einfach ein bisschen lustig tönt, eben unter den Teppich kehren. Das ist etwas, was der Bierbüchlein beherrscht, immer das Hin und Her.
Also wirklich ein Buch mit vielen Facetten, das Mittelreich. Der Josef Bierbichler, Sie haben es gesagt, Hans-Ueli Probst, ist nach dem Krieg geboren worden, 63 ist er mittlerweile. Wer ist denn der Erzähler in dem, sagen wir mal, halb autobiografischen Roman?
Es ist ein Erzähler, der alles weiss, aber auch der Vertreter ist von der dritten Generation, also er könnte eben so alt sein wie der Autor. Im Buch heisst er Semi und der hat auch ein besonderes Schicksal. Die Eltern sind ja jetzt eben gemacht, die Leute, mittelreich, nicht ganz bei der Bonzen, aber doch, sie haben so etwas gebracht. Und die wollen das Beste für einen Bub und stecken ihn gegen seinen Willen in ein katholisches Internat, wo er missbraucht wird. Wo er daheim davon erzählen will, wenn sie nichts wissen. Und das erzählt er nie. Er wird dann den Hof nicht übernehmen, sondern eben Musik machen und Theater spielen. Da gibt es sicher Berührungen. Wird der Linke, es ist dann bald einmal 68. Und, aber eben, dass er das ihnen nicht erzählt, das schildert dann der Bierbichler in fast surrealen oder eben magischen Szenen, in dem er nämlich zuerst, das ist wieder so das Hin und Her vom fast komischen und dem erschütternden, zuerst schildert er eine Sauschlachte auf dem Hof mit einem besoffenen Störmetzger. Das ist wirklich wieder sehr deftig. Und nachher, unmittelbar danach, geht der Junge Semi zurück ins Internat und schlachtet dort den Pater ab. Hat aber ein Alibi, der Mord kommt nie aus. Man denkt auch, eben, ist es Fantasie oder ist es Realität? Also so kann er wirklich, bleibt er nicht in einem kruden Naturalismus stecken, der Bierbichler, sondern weitet es dann eben in die literarische Vision und Fantasie. Und das gelingt ihm immer wieder. Also die Unversöhnlichkeit auch gegenüber den Eltern, das bleibt. Und ja, von dort her ist es wirklich auch eine grosse literarische Leistung und nicht nur jetzt so ein Unterhaltungsbuch.
Ja, genau das wollte ich noch ansprechen. Also es ist wirklich ein Wechselbad, wo der Josef Bierbichler den Leser aussetzen oder den Hörer, falls man vom Hörbuch jetzt gerade redet. Warum kommt das Buch trotz dieser Wechselbad-Situation so gut an, Hans-Ueli Probst?
Ich glaube, wenn wir jetzt zugelassen haben, haben wir es gemerkt, eben, es ist, dass die Spruchgewalt, das ist ja fast, sind fast archaische Muster, die da aufscheinen. Es ist ein böser Blick, aber gleichzeitig auch die Fähigkeit, eben grosse Gefühle zu mobilisieren, also die Empathie für die Figur. Es ist wahnsinnig szenisch gesehen. Man sitzt an dem Tisch, oder man sieht die ledige Jungfer hier mit ihren Fahnen auf die Amerikaner losgehen und eben fast in Ohnmacht fallen. Also mir denkt, das hat eine unglaubliche Bildhaftigkeit. Und obwohl er eigentlich sehr kritisch ist, es heisst am Schluss, fürs Vergangene reicht erfinden. Echt ist nur jetzt, seit denn der Semi am Schluss in Ich-Form und die Erde ist keine Heimat, obwohl es also eigentlich mit einem düsteren Grundton aufhört, ist man doch fasziniert und gefesselt, immer wieder sich darauf einzulassen und einfach von einer Geschichte zu lesen, die man glaubt zu kennen, aber so zu lesen, wie ich es noch nie gelesen habe.
Mittelreich, so heisst der erste Roman vom bayerischen Schauspieler Josef Bierbichler. Unser Literaturredakteur Hans-Ueli Probst hat ihn Ihnen vorgestellt. Erschienen ist das Buch im Suhrkamp Verlag. Das preisgekrönte Hörbuch dazu, wo Sie Ausschnitte daraus gehört haben, ist im deutschen Audioverlag DAV rausgekommen. Sie finden all die Angaben auch unter drs1.ch und dem Stichwort Buchzeichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.